Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, erstmal meine Entschuldigung bei unseren Gästen, dass wir wegen der außergewöhnlichen Situation in Sachen Corona hier einen anderen Zeitplan wählen mussten. Entschuldigen Sie nochmal. Regierungssprecher Steffen Seibert, die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz und wir starten mit einem aktiven Beitrag des Verteidigungsministeriums. Bitte schön.
Dankeschön. Ja, so ist es. Auch wir sind von Corona betroffen und am Wochenende hatten wir einen Flug der Flugbereitschaft mit dem Bundesminister Müller, der ebenfalls ein wenig darunter leiden müsste. Und am Wochenende gab es dazu ja die ein oder andere missverständliche Berichterstattung. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit ergreifen, den Sachverhalt noch einmal klarzustellen. Es ist so, dass sich an Bord der Maschine ein Co-Pilot befand, der einen sehr kurzen und oberflächlichen Kontakt mit dem später dann als angesteckt identifizierten Soldaten aus dem Verwaltungsbereich der Flugbereitschaft hatte. Und wir haben das natürlich in Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Gesundheitsbehörden sind wir das durchgegangen. Und die hat entschieden, dass der Co-Pilot als eine sogenannte Kontaktperson der Kategorie 2 einzustufen ist und nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts keinerlei Maßnahmen erforderlich seien, da die Expositionszeit zu gering und die Person symptomfrei sei. Nach Landung in München entschied dann auch ein Vertreter des Landesgesundheitsamtes München in Einvernehmen mit der für die Soldaten zuständigen gesundheitlichen Aufsichtsbehörde, dass ein Schnelltest sowie eine häusliche Quarantäne angesichts der fehlenden begründenden Infektionsrisiken nicht angezeigt war. Die Bundeswehr-Crew mit den verbliebenen Passagieren setzte den Flug dann nach Köln fort, wo der Co-Pilot und die Besatzungsmitglieder vorsorglich doch getestet wurden und das Ergebnis war dann wie erwartet negativ. Zusammenfassend möchte ich daher an dieser Stelle festhalten, dass aufgrund der zeitlichen Zusammenhänge, der Art und Weise des Kontakts mit der infizierten Person, der Symptomfreiheit des Co-Piloten und der Sicherheit des Testverfahrens sowie des Testergebnisses definitiv ausgeschlossen werden kann, dass durch den Kontakt mit dem Co-Piloten eine Ansteckung der Insassen des Flugzeuges mit dem Coronavirus während der Reise erfolgt ist. Ich hoffe, dass damit eindeutige Klarheit besteht. Dankeschön.
Gibt es dazu Fragen? Dann kommen wir zu anderen Fragen. Sorry, dass ich vorher nicht sortieren konnte. Herr Keller, bitteschön.
Ich habe auch eine Frage zu Corona, aber auch zu Griechenland und der Türkei. Es gibt Kritik, dass die Kanzlerin sich so zurückhält derzeit. Ist denn geplant, dass es im Bundestag beispielsweise zu einem der beiden Themen eine Regierungserklärung abgegeben wird?
Ich habe den ersten Teil Ihrer Frage nicht verstanden. Es gibt Kritik, dass
sich die Kanzlerin bei dem Thema Corona so und auch bei dem Thema möglicher Flüchtlinge so zurückhält.
Gut, beides trifft ja nicht zu. Die Bundeskanzlerin hat sich ausführlich am Freitag mit dem Innen- und dem Gesundheitsminister über die Corona-Situation ausgetauscht. Sie ist in ständigem Kontakt mit den zuständigen Ministerien, lässt sich ständig über den Fortgang der Ereignisse, über die Maßnahmen, die im Krisenstab beraten und beschlossen werden, informieren. Und das geht natürlich auch heute und die nächsten Tage weiter. Und zu der anderen Frage der Situation an den Außengrenzen der EU, an der griechisch-türkischen und bulgarisch-türkischen Grenze, hat die Bundeskanzlerin, darüber haben wir auch informiert, Telefonate geführt mit Präsident Erdogan, mit dem griechischen Premierminister Mitsotakis, mit dem bulgarischen Premierminister Borisov, ist in engstem Kontakt mit ihren Kollegen und Kolleginnen im Kabinett sowie vor allem auch mit den europäischen Führungskräften. Das heißt, da kann von Zurückhaltung nicht die Rede sein.
So, ich nehme an, wir sind jetzt alle beim Thema, die Wortmeldung, die ich sehe, zum Thema Grenzen, Türkei, Griechenland. Ja, dann machen wir...
Kann ich dazu auch...
Bitte schön.
Wenn gewünscht. Wenn wir bei dem Thema sind?
Ja, gut. Okay. Wir sind da unvermittelt hineingeraten.
Unvermittelt hineingeraten, ja. Ja, wir erleben zurzeit an den Außengrenzen der EU zur Türkei, auf Land wie zur See, eine sehr beunruhigende Situation. Wir erleben Flüchtlinge und Migranten, denen von türkischer Seite gesagt wird, der Weg in die EU sei nun offen. Und das ist er natürlich nicht. Das führt diese Menschen, Männer, Frauen und Kinder in eine extrem schwierige Lage. Und es stellt genauso auch Griechenland vor enorme Herausforderungen. Das alles ist der Bundesregierung bewusst. Europa und die Türkei verbindet ein Abkommen zur Begrenzung und Steuerung der illegalen Migration und zur Bekämpfung der kriminellen Schlepper. Die Bundesregierung bleibt überzeugt, dass dieses EU-Türkei-Abkommen für beide Seiten gut ist, dass es beiden Seiten hilft und dass es auch aufrechterhalten und eingehalten werden soll. Die Türkei, das haben wir immer wieder voller Respekt betont, trägt eine gewaltige Last, indem sie mehr als 3,5 Millionen Flüchtlinge und Migranten bei sich beherbergt. Europa hilft ihr gemäß diesem Abkommen, das ist eine wichtige Funktion des EU-Türkei-Abkommens, dabei diese Menschen zu versorgen. Dafür sind 6 Milliarden Euro bereits in Aussicht gestellt und über die Hälfte davon ist jetzt auch schon ausgezahlt. Nun gibt es in der Türkei Unzufriedenheit mit der Umsetzung des Abkommens, vor allem mit dem Fluss der europäischen Zahlungen. Darüber müssen wir mit der Türkei reden, genau wie wir mit der Türkei über die zusätzlichen Sorgen und Belastungen reden müssen, die sie angesichts der Hunderttausenden von Vertriebenen auf syrischem Boden hat. Die Bundesregierung arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Ich habe es gerade in Antwort auf Herrn Kellers Frage schon gesagt. Wir halten engsten Kontakt mit den betroffenen Ländern, sowohl der Türkei als auch Griechenland und Bulgarien. Die Bundeskanzlerin hat am Wochenende mit beiden Regierungschefs telefoniert. Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen in der EU, mit Frau von der Leyen, mit Herrn Borrell, mit dem Flüchtlingskommissar. Es ist wichtig, dass es bald Gespräche zwischen der EU und der Türkei darüber gibt, wie mit den türkischen Sorgen bezüglich der Flüchtlingsversorgung, bezüglich der europäischen Hilfe umgegangen werden kann und wie wir gleichermaßen auch zu einer stabilen Lage an den Außengrenzen zurückkehren können. Sie werden vielleicht gehört haben, dass morgen Frau von der Leyen, Herr Michel für den Europäischen Rat und Herr Sassoli für das Europäische Parlament an die griechisch-türkische Landgrenze reisen werden. Sie wissen vielleicht, dass Premierminister Borissow heute ein Treffen mit Premierminister Erdogan hat. Die Situation in Idlib ist natürlich ein Schlüssel für das, was gerade an den Grenzen geschieht. Deshalb braucht es auch dort dringend einen Waffenstillstand, eine Stabilisierung der Zustände für die leidende Bevölkerung. Und es braucht dringend rasche Unterstützung für die Hunderttausenden, die vertrieben sind in ihrem eigenen Land. Deutschland hat seine Nothilfe, darüber haben wir hier vergangene Woche ja auch gesprochen, hat seine Nothilfe bereits um 25 Millionen aufgestockt, um gemeinsam mit dem UNHCR für zusätzliche Winterquartiere zu sorgen. Deutschland ist bereit, die Bundeskanzlerin ist bereit zu Gesprächen über all das. Sie hat gemeinsam mit Präsident Macron in Telefonaten sowohl mit Präsident Erdogan als auch mit Präsident Putin angeboten, zu einem Vierergipfel zusammenzukommen und über einen Weg aus der Gewalt zu beraten. Und dieses Angebot besteht fort.
Herr Jordans, dazu.
Herr Seiber, Sie hatten angesprochen, die Bundeskanzlerin hat am Freitag mit Präsident Erdogan telefoniert und ihm, Zitat, die Solidarität der Bundesregierung bei der humanitären Unterstützung der vertriebenen Menschen versichert. Was heißt das konkret, die Solidarität? Und kommt sich die Bundeskanzlerin denn verschaukelt vor, dass Herr Erdogan am Tag nach diesem Telefonat die Grenzen geöffnet hat und laut Berichten sogar Menschen bis an die Grenze kutschieren lässt, damit sie in die EU weiterreisen?
Ja, was heißt Solidarität bei der Unterstützung der vertriebenen Menschen im Raum Idlib? Das heißt ganz konkret, dass wir unsere Nothilfe noch einmal aufgestockt haben, um 25 Millionen, wie ich es gesagt habe, um Winterquartiere bereitzustellen. Das geschieht in Zusammenarbeit mit dem UNHCR. Und andere europäische Staaten haben sich bereits auch in diese Richtung engagiert oder sollten das noch tun. Das ist konkret. Konkret ist die Bereitschaft, in einem Vierergipfel erneut zusammenzukommen, um wirklich alle Wege auszuloten, mit denen man von der militärischen Logik wegkommen kann, hin zu einer Stabilisierung der Situation, hin zu einem Waffenstillstand. Denn nur das ist das, was der Bevölkerung dort und den Vertriebenen dort im Moment hilft. Und was die Situation an den Grenzen betrifft, ich kann es nur wiederholen, wir sind überzeugt vom Wert des EU-Türkei-Abkommens. Wir gehen davon aus und wir erwarten, dass es eingehalten wird. Und die Situation, wie sie sich jetzt an den Grenzen darstellt, ist eine Situation, die man überwinden muss.
Und das wird nur im Gespräch möglich sein. Deswegen ist es gut, wenn die europäischen Spitzen dieses Gespräch sehr bald suchen. Auch die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung ist ja mit allen Beteiligten im Kontakt.
Entschuldigen Sie, aber eine Nachfrage. Was Herr Erdogan am Samstag getan hat oder am Wochenende, ist das denn im Geist der Kooperation bzw. dieses Abkommens gewesen?
Das Abkommen ist ein Abkommen, mit dem man gemeinsam erstens das Schlepperwesen, das kriminelle Schlepperwesen bekämpfen will, zweitens die illegale Migration steuern und reduzieren will und drittens dafür sorgen will, dass europäische Hilfe ermöglicht, die vielen Millionen von Flüchtlingen und Migranten, die in der Türkei sich aufhalten, menschenwürdig dort zu beherbergen. Und zu dem Zweck dient dieses Abkommen, und dazu müssen wir zurückkommen. Wir sind bereit und wir erwarten auch von anderen, es einzuhalten.
Herr Jessen.
Herr Seibert, das Grundrecht auf Asyl ist ein europäisches Grundrecht. Erdogan nutzt die Situation, um die Europäische Union zu erpressen, indem er die Grenzen aufmacht. Hat die Bundesregierung, die griechische Regierung aufgefordert, die Grenzen zu öffnen und Asylsuchende aufzunehmen? Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, dass auf Asylsuchende nicht nur mit Tränengas, sondern mit scharfer Munition geschossen wird? Und wie reagieren Sie darauf? Denn das ist nicht, kann ja nicht das sein, was man unter asylsuchendem Europa sich vorstellen kann. Oder asylbietendem.
Ich habe, oder die Bundesregierung hat über das, was Sie jetzt hier an Schusswaffengebrauch und so etwas ansprechen, keine eigenen Erkenntnisse. Und deswegen kann ich Ihnen dazu nichts sagen. Wir verstehen, dass die griechische Republik durch das, was an ihren Landgrenzen und auf ihrer Seegrenze im Moment ausgelöst wurde von türkischer Seite, in eine sehr schwierige Situation geraten ist. Die Bundeskanzlerin hat das Herrn Mitsotakis auch ausgedrückt in dem Telefongespräch. Und nun müssen Wege gefunden werden. Und diese Wege können nur Wege des Gesprächs sein, um die Lage wieder zu stabilisieren. Und nur das wird auch den betroffenen Menschen helfen. Denn die Situation, wie sie sich jetzt zugespitzt zeigt, geht natürlich auf Kosten der betroffenen Menschen. Das kann man in den Fernsehberichten von den Grenzregionen ja sehen.
Ja, die Frage bleibt aber, da wie Sie es auch selbst im Grunde bestätigt haben, im Moment sind die Flüchtenden die Puffer, die das auszutragen und auszuhalten haben, wo die Politik sich nicht einigen kann. Nochmal die Frage, hat die Bundesregierung, die griechische Regierung aufgefordert, Asylsuchende ins Land zu lassen? Und hat die Bundesregierung deutlich gemacht, dass sie selber auch bereit ist, dann einen Teil dieser Flüchtenden wiederum in Deutschland aufzunehmen? Das wäre ein Akt innereuropäischer Solidarität.
Ja, innereuropäische Solidarität hat die Bundesregierung sicherlich in den vergangenen Jahren, in denen Europa mit sehr vielen Flüchtlingen und Migranten zu tun hat, geübt. Eine solche Aufforderung, wie Sie sie sagen, ist von der Bundesregierung der griechischen Seite nicht mitgeteilt worden. Das wäre auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, politisch alles, was wir können, dazu beizutragen, dass eine extrem schwierige Situation entschärft wird.
Herr Devs ist dran.
Herr Seibert, meine Frage geht auch nochmal in die ähnliche Richtung. Und zwar, wenn man jetzt Berichte gestern gesehen hat, Filmberichte von der Situation an der Grenze, da gibt es offenbar auch viele Flüchtlinge, die direkt die Bundeskanzlerin zum Handeln auffordern und sich Hilfe von ihr erhoffen. Natürlich hat man immer wieder das Jahr 2015 und die Ereignisse an der ungarischen Grenze oder in Ungarn besser gesagt im Kopf. Schließen Sie aus, dass es nochmal zu einer ähnlichen Situation kommt, dass die Bundeskanzlerin im Grunde genommen kurzfristig entscheidet, dass diese Menschen aufgrund der Notlage an der Grenze nach Deutschland kommen können?
Ich glaube, mit diesen historischen Vergleichen kommen wir überhaupt nicht weiter. Europa 2020 ist auch, was seine Flüchtlings- und Migrationspolitik betrifft, ja in einer anderen Lage. Wir haben jetzt seit einigen Jahren das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen. Und es hat alles in allem funktioniert. Es hat dazu beigetragen, dass die Zahl der illegal über See oder Land Ankommenden stark reduziert ist. Es hat übrigens auch dazu beigetragen, dass die Zahl der Menschen, die in der Ägäis ihr Leben verlieren, stark reduziert ist. Gott sei Dank. Wenn Sie sich daran erinnern, über welche fürchterlichen Fälle wir da 2015 und 2016 reden mussten. Deutschland und die anderen europäischen Staaten tragen im Rahmen dieses EU-Türkei-Abkommens mit Milliarden Hilfen dazu bei, dass die Türkei in der Lage ist, in den letzten Jahren in der Lage war, diese extrem herausfordernde Situation der Anwesenheit von 3,5 bis 4 Millionen Flüchtlingen und Migranten zu bewältigen. Das ist etwas, was es 2015 nicht gab. Deswegen glaube ich nicht, dass wir mit diesen Vergleichen weiterkommen. Es braucht, und das haben wir hier auch vor dieser jüngsten Zuspitzung immer gesagt, aber es bleibt wahr, eine europäische Solidarität und europäische Lösungen, nicht Lösungen durch ein Land oder durch drei Länder.
Einen kleinen Hinweis für unser Erwartungsmanagement. Wir haben eine halbe Stunde der für die REC-PK vorgesehenen Zeit mit Corona zugebracht. Wir haben jetzt noch 14 Wortmeldungen allein zu diesem ersten Thema. Von daher werden wir damit nicht komplett durchkommen mit allem, was wir heute vorhaben. Die nächste Frage kommt von Ihnen. Bitte schön.
Herr Boris Herrmann von der Süddeutschen. Eine Frage ans BMI. Wäre denn Deutschland aus Ihrer Sicht auf signifikant höhere Flüchtlingszahlen vorbereitet? Und wäre jetzt nicht der Moment, auf das Angebot zahlreicher Kommunen einzugehen, die sich in der Seebrücke zusammengeschlossen haben?
Zunächst einmal ist diese Frage hier am Freitag auch schon mal gestellt worden. Wie sind wir vorbereitet auf einen eventuellen Anstieg der Flüchtlingszahlen in Deutschland? Ich habe ausgeführt, tue es auch gern noch einmal, dass alle beteiligten Behörden sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene ihre Schlüsse und ihre Schlussfolgerungen aus dem Jahr 2015 gezogen haben. Wir sind, was die Resilienz angeht, in einer ganz anderen Situation als damals. Wir haben ein anderes Informationsmanagement. Wir haben eine andere Infrastruktur. Und insofern sind die Ausgangsvoraussetzungen heute deutlich besser. Tatsache ist aber, dass jedenfalls im Moment ein Anstieg von Flüchtlingszahlen in Deutschland noch nicht feststellbar ist. Und was das Angebot der Kommunen angeht, was Sie angesprochen haben, haben wir auch in der Vergangenheit gesagt, dass der Bund darüber zu entscheiden hat. Da sind nicht nur die geäußerten Wünsche der Kommunen zu berücksichtigen, sondern die Gesamtlage ist zu berücksichtigen. Und der Bund hat eine solche Entscheidung nicht getroffen. Und mir ist im Moment auch nicht bekannt, dass es darüber Erwägungen gäbe.
Frau Lehmann. Das ist noch eins, das muss es sein.
Ich möchte noch einmal zum Türkei-Abkommen nachfragen. Das ist ja nur so lange ein Abkommen, wie sich beide Seiten dran halten. Und wenn es jetzt weitergeht, also dass Erdogan weiter Flüchtlinge an die Grenze kommen lässt, und welche Druckmittel hat die Bundesregierung dann und wie will sie darauf reagieren? Braucht es ein neues Abkommen?
Wir erleben sicherlich im Moment eine Situation, die nicht im Geiste dieses Abkommens ist. Aber wir haben auch keine Aufkündigung dieses Abkommens gehört. Und wir gehen davon aus, dass das Abkommen, das wie gesagt Wert für beide Seiten, Europa und die Türkei hat, durchgeführt wird. Und da, wo es jetzt Unzufriedenheit gibt, auf türkischer Seite mit der Durchführung des Abkommens, vor allem auch mit der Durchführung der Zahlungen, weil die türkische Seite eine gestiegene Belastung empfindet, dann muss man miteinander sprechen. Dieses Abkommen hat seinen Wert und Deutschland und die übrigen Europäer werden jetzt in Gespräche einsteigen. Es ist sicherlich wichtig, dass wir das auch europäisch abgestimmt tun. Deswegen ist der Kontakt jetzt zwischen der Bundesregierung und den europäischen Institutionen besonders eng.
Dazu kann ich auch noch mal ergänzen. Die Zahlen, die da im Raum rumschwirren, dazu haben wir aber auch schon Stellung genommen in der Vergangenheit. Ich erinnere noch mal, es gibt ja zwei Tranchen des sogenannten EU-Türkei-Abkommens zur Unterstützung der syrischen Flüchtlinge in der Türkei. Die erste Tranche ist vollständig vertraglich gebunden und über 2 Milliarden Euro daraus wurden bereits ausgegeben. Die zweite Tranche über weitere 3 Milliarden Euro wurde bis Ende 2019 ebenfalls vertraglich gebunden. Das entspricht auch dem regulären Zeitplan, der dafür vorgesehen war. Und wir haben wiederholt schon unsere Bereitschaft geäußert, hier innerhalb der EU Gespräche darüber zu führen, was passiert im Zeitraum danach. Also die Mittel fließen oft über in Projekte, die mehrjährig angelegt sind. Ich kann ja als Beispiel mal sagen, zum Beispiel Gehälter für syrische Lehrer, die kann man jetzt nicht in einem Mal auszahlen, sondern die werden natürlich dann ausgezahlt, wenn die Arbeit erbracht wurde. Genauso geht es um Schulbauten. Auch da fließen die Gelder natürlich erst dann, wenn die Schule fertig gebaut ist. Nur um zu illustrieren, warum Gelder jetzt nicht einfach in einem Batzen fließen, sondern Stück für Stück in den Projekten umgesetzt werden. Das passiert am laufenden Band. Und wie gesagt, wir sind gesprächsbereit, darüber zu reden, wenn bei bestimmten Projekten keine Finanzierung mehr da sein sollte. Aber da sind wir im Moment auch noch nicht.
Herr Ratsch. Ja, nochmal eine Nachfrage, Herr Seibert. Sie hatten ja gesagt, 2020 ist eine andere Situation als 2015. Gilt das dann auch für den, also steht damit der Satz der Kanzlerin noch, 2015 wird sich nicht wiederholen?
Der hat seine Gültigkeit, ja.
Herr Rinke.
Ja, auch nochmal eine Nachfrage zu dem EU-Türkei-Abkommen. Eine Forderung, die Erdogan stellt, ist ja, dass das Geld nicht mehr nur in Hilfsprojekte oder an Hilfsorganisationen fließt, sondern eher einen größeren Teil jetzt auch im türkischen Haushalt haben möchte. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung dafür auch bereit wäre und angesichts der schwierigen Debatte in der EU, der Türkei auch für die Folgejahre mehr Geld zu geben. Einige Länder möchten das ja nicht so wie die Bundesregierung. Wäre die Bundesregierung auch bereit, dass man der Türkei national finanziell unter die Arme greift?
Also, ich möchte jetzt diesen notwendigen und zu führenden europäisch-türkischen Gesprächen nicht vorgreifen, möchte Ihnen aber auch keine Vorgaben machen. Es ist notwendig, dass das EU-Türkei-Abkommen erfüllt wird. Da, wie gesagt, das ist schon gesagt worden, die 6 Milliarden sind zum großen Teil inzwischen vertraglich vergeben. Über die Hälfte ist auch ausgezahlt. Über 100 Projekte sind angelaufen. Man kann das übrigens sehr interessant auf der Webseite der Europäischen Kommission auch Projekt für Projekt nachverfolgen. Und nun müssen Gespräche geführt werden. Und denen werde ich jetzt keine Vorgaben machen.
Also wenn ich kurz nachfragen darf.
Bitte.
Es gibt also keine Festlegung der Bundesregierung, wie Sie in die Gespräche gehen wollen.
Die Gespräche sind ja nicht deutsch-türkisch, sondern die Gespräche sind europäisch-türkisch. Und wir werden uns mit unseren europäischen Partnern natürlich auf eine gemeinsame Linie einigen. Und das ist ja auch das, worüber zum Teil jetzt im Moment gesprochen wird in Europa.
Und Entschuldigung, noch eine Frage. Ich hatte gefragt nach möglichen nationalen Hilfen. Ist das möglich?
Also Sie meinen jetzt deutsch-türkische Hilfen oder?
Deutsches Geld für die Unterstützung von Flüchtlingen
in der Türkei. Wie es jetzt in Idlib beispielsweise für diese Winterquartiere geschehen ist.
Genau, aber jetzt geht es um die Türkei.
Gut. Die Hilfe für die Türkei läuft über das EU-Türkei-Abkommen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob es noch bilaterale, da müssten andere mich jetzt mal unterstützen.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir für die syrischen Flüchtlinge, egal wo sie sich aufhalten, EU-Unterstützung haben. Und wir haben auch bilaterale Unterstützung, wie eben von Herrn Seibert erwähnt, zum Beispiel in Idlib, aber auch an anderen Stellen. Ich kann Ihnen nicht aus dem Stegreif sagen, wie viele Projekte und in welchem Finanzrahmen wir genau in der Türkei haben. Das kann ich aber gerne nachreichen. Aber das ist jetzt kein neues Element und jetzt auch nicht Teil des EU-Türkei-Abkommens. Das ist, wie Herr Seibert richtig gesagt hat, ein europäisches Abkommen mit der Türkei. Und da führen wir die Gespräche. Und zusätzlich gibt es bilaterale Unterstützung, also deutsche Unterstützung für syrische Flüchtlinge. Das ist richtig.
Wenn ich darf, noch mal ganz kurz auf Herrn Delfs eingehen, der nach 2015 fragte. Und ich hatte ihm das EU-Türkei-Abkommen als ein Beispiel genannt, warum die Situation heute eine andere ist. Ich will Ihnen noch zwei weitere Beispiele nennen. Wir haben natürlich heute Frontex in einer ganz anderen Ausstattung und Verfassung, als das 2014, 2015 der Fall war. Und, das ist sehr wichtig, wir haben heute mit Herkunftsländern, beispielsweise in Afrika, eine ganz und auch mit Transitländern eine ganz andere intensive politische Zusammenarbeit, um illegale Migration zu reduzieren, um Chancen für legale Migration an die Stelle zu setzen. Wir haben im Bereich der Rückführungen einen ganz anderen Stand, als wir ihn früher hatten mit solchen Ländern. Also das ist eine relativ lange Liste von Elementen, die Ihnen eigentlich klar machen könnten, dass 2015 und 2020 sehr unterschiedlich sind.
Möchte das BMZ ergänzen, was bilaterale Hilfen anbelangt?
Ja, gerne. Also ergänzend, wir sind rund um den Krisenbogen Syrien aktiv, auch mit bilateralen Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit, Libanon, Jordanien, im Nordirak und auch in der Osttürkei. Mit diesen Maßnahmen, der Kollege sagte es schon, unterstützen wir Flüchtlinge und aufnehmende Gemeinden. Das ist ganz wichtig, damit es dort nicht zu Friktionen und Spannungen kommt. Unter anderem haben wir 11.000 Lehrergehälter finanziert in der Osttürkei, damit syrische Kinder zur Schule gehen können und über die Zeit auch eine Schulbildung erhalten. Wir haben das Cash-for-Work-Programm, wo die Eltern kurzfristig einen Job bekommen, schnell Geld, sodass sie ihre Familien finanzieren können oder auch eben damit beitragen, in den aufnehmenden Gemeinden nützliche Arbeit zu tun, Infrastruktur wiederherzustellen, sodass insgesamt die Situation unter Kontrolle ist.
So, zwei von der Liste sind nicht mehr da, dann sind Sie dran, bitte.
Herr Seibert, bitte. So, die griechische Regierung hat gestern gesagt, dass die Türkei ein offizieller Migrantenschlepper geworden ist. So, nach Ihren Erkenntnissen, Herr Seibert, verwendet Herr Erdogan die Migranten und Flüchtlinge in seinem Land als ein Instrument in seiner Politik?
Also ich kenne dieses griechische Zitat nicht, möchte mich deswegen darin auch nicht, möchte mich dazu jetzt auch nicht äußern. Ich habe die Haltung der Bundesregierung zu dem, was passiert entlang der Grenzen in der Türkei, in Syrien, hoffentlich dargelegt.
Dann sind Sie dran, Herr Kollege. Bitte schön.
Zwei Fragen zur Rede von Erdogan am Samstag. Er hat gesagt, dass knappe 81.000 Flüchtlinge in den vergangenen Tagen es über die Grenze nach Griechenland und Bulgarien geschafft haben. Die griechische Regierung hat das dementiert. Er hat gesagt, es handelt sich um Fake News. Verfügt die Bundesregierung da über eigene Erkenntnisse, wie viele Menschen es tatsächlich über die Grenzen geschafft haben? Und zweite Frage, Erdogan hat insbesondere die EU, Deutschland, also klar Deutschland und die USA kritisiert, dass sie angeblich versprochen haben, eine Sicherheitszone in Syrien zu errichten. Diese Versprechen wurden nicht eingelöst und er deshalb jetzt selber halt Fakten schaffen möchte. Gab es diese Versprechen seitens zumindest der Bundesregierung?
Ja, also ich kann gerne versuchen zu antworten. Einmal zu den Zahlen. Ich hatte Herrn Erdogan so gelesen, dass er über die Zahl der Menschen gesprochen hat, die sich auf dem Weg zur Grenze gemacht haben. Aber vielleicht war es auch anders, das können Sie ja bestimmt nachlesen. Jedenfalls liegen uns Zahlen vor, sowohl von der IOM als auch von Griechenland und als auch von Frontex. Die gehen zum Teil so ein bisschen auseinander auch. Die IOM spricht derzeit davon, dass sich 13.000 Menschen entlang der Landgrenze zu Griechenland aufhalten, also auf türkischer Seite aufhalten. Die EU-Kommission geht von etwa 7.000 Menschen aus. Allerdings auch das, sozusagen nicht eigene Zahlen, sondern das, was unsere Partner uns mitteilen und Frontex mitteilt, sind bisher nur sehr wenige Menschen irregulär über die Landgrenze nach Griechenland passiert. Auch auf der Ägäis-Route, also über Wasser, gibt es bislang keinen signifikanten Anstieg der Überfahrten. Das sind die Zahlen, die uns gemeldet werden.
Nächste Frage von Ihnen, Herr Kollege, bitte.
Entschuldigung, ich habe die zweite Frage noch nicht beantwortet, über vermeintliche Zusicherungen. Also wir haben hier, denke ich, unsere Position immer wieder deutlich gemacht, was den Konflikt in Syrien angeht und aufgefordert, dass eine Waffenruhe eintritt, dass Parteien in Gespräche eintreten und dass wir gemeinsam eine Lösung finden können, auch als internationale Gemeinschaft den Menschen in Syrien zu helfen. Über irgendwelche Geheimpläne und Schutzzonen oder sowas kann ich Ihnen hier nichts berichten. Nein.
Nächste Frage, bitte.
Paul Middelhoff von der Zeit. Herr Alter, Frontex hat angekündigt, auf Bitten der griechischen Regierung weitere Einsatzkräfte nach Griechenland zu entsenden. Sind daran auch deutsche Beamte beteiligt? Und wenn ja, wie viele? Und die zweite Frage, verlegt die Bundespolizei mit Blick auf die Situation an der europäischen Außengrenze mehr Personal und Material an die bayerisch-österreichische Grenze? Danke.
Ja, zunächst mal ist es so, dass die Einsätze, die über das Frontex-Mandat stattfinden, ja einem festgelegten Mechanismus folgen. Das heißt also, ein Mitgliedstaat fordert personelle Unterstützung bei Frontex an. Das ist nach meiner Kenntnis, die ich jetzt zu diesem Zeitpunkt habe, in Bezug auf Frontex-Personal noch nicht passiert. Wenn es dazu käme und Frontex diesem Antrag entspräche, dann gibt es einen festgelegten Schlüssel. Und wenn Deutschland Personal zu stellen hat, dann werden wir uns selbstverständlich auch an einem solchen Einsatz beteiligen. Momentan liegt aber eine konkrete Anforderung noch nicht vor. Ich will vielleicht bei der Gelegenheit daran erinnern, dass wir ja bereits schon jetzt ungefähr 60 deutsche Polizisten in Griechenland in verschiedenen Frontex-Operationen im Einsatz haben. Und ob und inwieweit diese verstärkt werden müssen, das ist im Moment noch nicht klar. Zu Ihrer zweiten Frage will ich darauf hinweisen, dass wir ja die Kontrollmaßnahmen an den deutschen Binnengrenzen in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach verstärkt hatten. Erstmal im Fall Miri, jetzt zum zweiten Mal auch mit Blick auf die Corona-Infektionen in Europa. Das heißt also, die Kontrolldichte, der Einsatz der Bundespolizei an den Binnengrenzen ist ohnehin hoch und es besteht im Moment kein aktueller Bedarf, mit zusätzlichem Personal oder Material diese Maßnahmen zu verstärken.
Nächste Frage von Ihnen, bitte schön.
Herr Seibert, die Türkei beanstandet ja seit einigen Jahren, dass die EU ihre Versprechen nicht eingehalten hat. Finden Sie, dass die EU ihre Versprechen eingehalten hat? Erste Frage. Zweite Frage. Sind diese 6 Milliarden, sind ja seit 2016 im Gespräch. Finden Sie, dass diese 6 Milliarden Euro ausreichend sind für die Flüchtlinge und auch die 25 Millionen, die Sie gerade für die Flüchtlinge in Idlib bereitstellen wollen, sind diese Zahlen ausreichend?
Also, zunächst einmal, ich kann nicht in die Zukunft blicken. 6 Milliarden sind in 2 Tranchen von der EU der Türkei zugesagt worden. 4,7 Milliarden davon sind bereits vertraglich für konkrete Projekte. 4,7 Milliarden von diesen zugesagten 6 Milliarden sind bereits vertraglich für konkrete Projekte gebunden und 3,2 Milliarden sind ausgezahlt. Man kann nicht davon sprechen, dass Europa seine Zusagen nicht hält. Aber es ist bekannt, dass die Türkei findet, die Auszahlungen müssten schneller gehen und dass sie darüber immer wieder mit Europa auch ins Gespräch kommen wollten. Und wir müssen diese Gespräche natürlich führen.
Bitte schön, Frau Kollegin.
Toni Mastroboni, La Repubblica. Ich wollte zu einem Problem fragen, was in 5 Jahren nicht gelöst worden ist, das der Umverteilung. Das betrifft ja auch diese Krise. Was passiert mit den Flüchtlingen, die über die Grenze die es schaffen? Sie meinten, es wären wenige bisher, aber bleiben die alle in Griechenland? Sind da Gespräche, ob man die umverteilt? Und angesichts dessen wäre es auch nicht angebracht, aufgrund der Tatsache, dass in 5 Jahren überhaupt nichts passiert ist, da auch weil sich einige Länder in Europa weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, dass man dort vielleicht die Diskussion über Dublin wieder in Gang setzt und endlich eine Lösung findet für dieses Problem, was sich ja immer wieder stellen wird, wenn eine Krise kommt, eine Flüchtlingskrise.
Danke. Also zunächst mal glaube ich, dass es angemessen wäre, von Flüchtlingen und Migranten zu sprechen, die wir jetzt an der Grenze erleben. Ich denke, nicht jeder wird nach der gültigen Definition ein Flüchtling sein. Das ist trotzdem ein Mensch und deswegen muss es trotzdem menschenwürdige Verhältnisse geben, dass Sie mich da jetzt nicht missverstehen. Die Bundesregierung setzt sich seit langem nachdrücklich dafür ein, dass wir das gemeinsame europäische Asylsystem umfassend reformieren, dass wir es solidarisch und krisenfest machen. Und wir begrüßen sehr, dass die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen gesagt hat, sie will da nochmal einen neuen, kraftvollen Anlauf nehmen. Sie hat das hier im November, als sie zu Besuch war, ja auch ausdrücklich angesprochen. Sie wird in enger Konsultation mit den Mitgliedsländern einen neuen Vorschlag vorlegen. Wir haben immer gesagt, dass wir die Präsidentin, dass wir die Europäische Kommission bei dieser Aufgabe unterstützen. Der Bundesinnenminister hat dazu auch Vorschläge gemacht. Und es gibt eine abgestimmte Position der Bundesregierung. Aber Sie haben recht, bisher haben wir diese wirklich alle Bereiche, alle Facetten der Migrationspolitik umfassende europäische Solidaritätslösung noch nicht.
Frau Kollegin, bitteschön. Ja.
Ob es die Bereitschaft gibt, in Deutschland war ja immer sehr großzügig bisher, Fall für Fall, ob es die Bereitschaft gibt, Flüchtlinge aufzunehmen?
Deutschland nimmt ja ständig, Deutschland hat ständig Neuankömmlinge, auch lange vor dieser Situation. Die Zahl ist nur gegenüber den Jahren 2014, 2015, 2016 deutlich gesunken, aber es sind nennenswerte Zahlen. Deutschland nimmt ständig Menschen auf, die zu uns kommen und die dann in ein Verfahren über ihre Asyl- oder Flüchtlingseigenschaft eintreten hier in Deutschland. Ich betone die Notwendigkeit einer europäischen Lösung.
Bitte schön, nächste Frage.
Ja, daran anknüpfend, vielleicht noch mal ganz kurz und etwas grundsätzlicher in Bezug auf das EU-Türkei-Abkommen. Wo sieht Deutschland möglicherweise eigene Versäumnisse und wo denkt man sich, oh, das hätten wir besser machen können und hier müssen wir in Zukunft vielleicht noch mal mehr den Fokus drauflegen, um das eine oder andere besser zu machen?
Ich denke, es ist nicht Frage von Versäumnissen der einen oder anderen Seite. Das EU-Türkei-Abkommen hat im Großen und Ganzen funktioniert und funktioniert auch jetzt noch, außer dass wir jetzt natürlich eine Situation erleben, die sehr besorgniserregend ist. Es hat Schwächen bei dem Rückführungsmechanismus von den griechischen Inseln gegeben. Die griechische Regierung, die neue griechische Regierung stellt sich dem und hat mancherlei jetzt in Gang gesetzt, um da besser voranzukommen. Es gibt die Klage der türkischen Seite, dass die Gelder nicht schnell genug in den Projekten ankämen. Und über all das müssen wir miteinander reden, um dieses für beide Seiten sinnvolle und nützliche Abkommen zu erhalten und es in die Zukunft zu führen.
Dann ist Herr Jung dran.
Herr Sabat, Sie betonen hier, dass die EU und die Türkei den Deal einhalten sollen, aber Sie betonen hier nicht, dass die Grundrechte, die Menschenrechte auch in Griechenland gelten. Das sind europäische Grundrechte auf Asyl, die jeder Mensch genießt, was die griechische Regierung jetzt angekündigt hat, auszusetzen. Und Sie protestieren bisher nicht. Und warum fordern Sie die griechische Regierung dazu nicht auf, diese Haltung umzukehren? Das ist doch Aufgabe von europäischen Regierungen, wenn andere europäische Regierungen die Grundrechte missachten. Können Sie das kurz erläutern, warum Sie es nicht als Ihre Aufgabe ansehen, die griechische Regierung an die Grundrechte zu erinnern?
Ja, also ich kann dazu im Detail nichts sagen, weil ich diese Äußerungen auch nur aus der Presse kenne und wir es ja auch hier die gute Praxis haben, Äußerungen einzelner Regierungsmitglieder fremder Regierungen nicht zu kommentieren. Aber selbstverständlich ist es so, Herr Jung, es wissen Sie, dass wir zu den geltenden völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Verpflichtungen stehen und dass uns auch der Grundrechtsschutz in der EU eine Herzensangelegenheit ist. Aber das meine ich jetzt gar nicht speziell auf Griechenland, sondern das ist grundsätzlich so. Und selbstverständlich setzen wir uns dafür ein, dass Grundrechte überall in der EU Geltung haben. Und ich möchte den Aspekt noch mal betonen, den Herr Seibert gerade gemacht hat. Für uns ist es gängige Praxis und feste Überzeugung, dass die Außenstaatsgrenzen der EU und die Staaten, die an den Außengrenzen der EU liegen, dass wir uns mit ihnen solidarisch zeigen und mit ihnen zusammen an einer fairen Lösung arbeiten wollen. Das gilt für Italien, das gilt für Malta, das gilt in diesem Fall auch für Griechenland. Das ist unsere feste Überzeugung. Daran arbeiten wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern.
Zusatz?
Ich habe noch eine Frage zu der Situation auf Lesbos. Herr Seibert, wie geht die Bundesregierung damit um? Das werden Sie ja mitbekommen haben. Dort drängen rechtsextreme griechische Nazis, bedrängen die Ankommenden an den Häfen, von den Booten runterzukommen. Journalisten werden angegriffen, es werden Straßenblockaden errichtet. Wie gehen Sie damit um? Auch deutsche Journalisten werden angegriffen.
Ich kann da nur ganz grundsätzlich sagen, weil ich nicht jeden dieser Vorfälle auf Lesbos kenne und deswegen kommentieren will. Im Umgang mit Flüchtlingen und Migranten gelten die Menschenrechte und gilt die Menschenwürde. Auch wenn man sie möglicherweise zurückweist oder nicht über eine Grenze einreisen lässt, so gelten trotzdem Menschenwürde und Menschenrechte. Das versteht sich von selbst.
Vorletzte Frage, bitte, Herr Kollege.
Ja, anknüpfend an das, was Sie eben gesagt haben, Herr Seibert, inwiefern ist denn die Bundesregierung der Ansicht, dass die griechische Regierung an der Grenze zur Türkei, an Land jetzt und auf See, angemessen auf die Grenzüberschritte reagiert?
Ich bin hier, ich sehe es nicht als meine Rolle, als Sprecher der Bundesregierung jetzt eine befreundete europäische Regierung oder die Regierung eines befreundeten europäischen Staats, der sich einer sehr großen Herausforderung gegenüber sieht, an seinen Grenzen Noten zu erteilen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass Griechenland weiß, dass es als ein Staat, der Europas Außengrenze hat, auch unsere Solidarität nicht nur politisch, sondern auch praktisch erfährt. Deswegen noch einmal ist es sehr gut, dass die Spitzen der europäischen Institutionen morgen nach Griechenland reisen und sich dort an der Grenze selber ein Bild machen und natürlich auch die Gespräche mit den griechischen Verantwortlichen führen.
Zusatz? Ja, und dazu hat denn die Bundesregierung auch vor, jetzt, ich weiß nicht, mit wem jetzt auch eine ähnliche Präsenz an der Grenze zu zeigen, an der türkisch-griechischen Grenze?
Wenn Frau von der Leyen, Herr Sassoli als Präsident des Europäischen Parlaments und Herr Michel als Präsident des Europäischen Rates dahin fahren, dann tun sie es ja stellvertretend für die 27 europäischen Mitgliedstaaten und werden mit Sicherheit ihre Eindrücke, ihre Erkenntnisse, ihre Gesprächsergebnisse auch wieder allen anderen zurückspiegeln. Die Bundeskanzlerin hat noch einmal am Wochenende mit Premierminister Mitsotakis telefoniert. Es wird sicherlich auch weitere enge Kontakte geben. Aber diese europäische Reise ist eine Reise im Namen aller Mitgliedstaaten.
Abschließend ich nur kurz ergänzen, auch der Außenminister hat heute Morgen mit seinem griechischen Kollegen telefoniert und diese Botschaften überbracht.
Abschließend Frau Buschow.
Ja, und ich frage jetzt trotzdem noch mal, Herr Seibert, hätte denn die Bundesregierung oder hat die Bundesregierung Verständnis dafür, auch wenn Sie es nur aus Medienberichten kennen, wie es Herr Breuer sagte, dass die griechische Regierung sich im Moment dazu entschlossen hat, das Asylrecht an der Außengrenze quasi auszusetzen? Und dazu vielleicht eine schlichte Lernfrage, falls Herr Breuer oder Herr Alter das erklären können. Was sehen denn die europäischen Grundsätze, Richtlinien, Statuten vor? Unter welchen Bedingungen kann man dieses Grundrecht dann eventuell sogar aussetzen an den Außengrenzen?
Also ich kann zu der Frage der Rechtslage Ihnen im Moment keine umfassende Bewertung dazu hier abgeben. Das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Ich kann nur soweit vielleicht Auskunft geben, dass sowohl die Dublin-Verordnung, auch die europäischen Verträge für bestimmte Ausnahmesituationen auch Ausnahmeregelungen zulassen. Ob und inwieweit das jetzt in Anspruch genommen wird, wie gesagt, ich kann nur noch mal betonen, wir haben Medienberichte über die Situation, wir haben keine behördlichen Informationen, insbesondere keine Informationen, die eine so komplexe Fragestellung einordnen ließen. Insofern kann ich diese Frage von dieser Stelle nicht beantworten.
Ja, ich kann dazu auch nichts weiteres sagen, außer dass, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, wir uns bewusst sind, in welch schwieriger Situation, herausfordernder Situation Griechenland ist. Griechenland soll wissen, dass es die Solidarität der anderen europäischen Staaten hat, ganz sicherlich die der Bundesregierung. Und diese Solidarität ist auch eine politische und praktische.
Ja, es tut mir leid, dass wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz angekommen sind. Faktisch viel kürzer als sonst, aber ich hatte ja eben erläutert, wenn Sie zugehört hätten, Herr Jung, hätten Sie es mitbekommen, dass wir die Bundesregierung seit 12 Uhr zur Verfügung hatten und wir kurzfristig entschieden hatten, die Zeit zu nutzen, um weitere Fragen zum Coronavirus der vorherigen Pressekonferenz zu nutzen. Beschwerden bitte an meine Adresse, ansonsten sehen wir uns Mittwoch wieder.